SWR 2 Wissen.
Im Dezember 1998 haben die Vereinten Nationen eine Erklärung zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern verabschiedet und damit ein Bezugsdokument geschaffen, das noch einmal ausdrücklich das Recht einer jeden Person bekräftigt, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen für die Umsetzung und den Schutz von Menschenrechten einzusetzen. Allerdings hat sich die Situation von Menschenrechtsaktivisten seit 1998 nicht nur nicht verbessert, sondern im Gegenteil sich dynamisch und dramatisch verschlechtert.
Mit diesen Worten eröffnete am 28. September 2016 der CDU-Politiker Michael Brandt als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten eine öffentliche Anhörung. Thema: Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Verteidiger von Menschenrechten, das sind nicht nur Politiker oder Juristen. Dazu gehören auch zahlreiche NGOs, also zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Umwelt- und Sozialbereich, der Gesundheitsversorgung, der Katastrophenhilfe und auch Whistleblower. Aber immer häufiger gehen staatliche und nichtstaatliche Akteure gegen diese Personen und Organisationen vor.
Die Stichworte lauten hier einschlägige Gesetzgebung zur Behinderung der Arbeit von NGOs, von Stiftungen, auch Medien, Kriminalisierung der Aktivitäten von Menschenrechtsaktivisten im Rahmen von sogenannten Antiterror- und Sicherheitsgesetzen, Diffamierung, Bedrohung, Schikane bis hin zu brutalster Repression durch den Staat.
Lästige Zivilgesellschaft, wie NGOs behindert werden. Eine Sendung von Dominik Müller.
Weltweit nehmen Angriffe auf Zivilgesellschaften zu. Politische Räume werden kleiner. Möglichkeiten für zivilgesellschaftliches Engagement nehmen ab. Shrinking Spaces, schrumpfende Räume, ist der Fachbegriff für dieses Phänomen. Ein eher harmloser Ausdruck für das, was vielerorts mit Menschen und Organisationen passiert, die sich politisch und sozial engagieren. Sie werden in ihrer Arbeit nicht nur behindert, sondern oft auch verhaftet. Organisationen werden verboten. Das passiert nicht nur in Diktaturen und zweifelhaften Regimen, wie aktuell in der Türkei oder im Fall der Rohingya in Myanmar. Das passiert auch in Staaten, die als funktionierende Demokratien angesehen werden. In Indien beispielsweise oder in Israel. Und auch in Deutschland gibt es Shrinking Spaces. Viele Staaten, in denen gegen die Zivilgesellschaft vorgegangen wird, waren im Juli 2017, weniger als ein Jahr nach der Anhörung im Bundestag, zu Gast auf dem Hamburger G20-Treffen. Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen wie Brot für die Welt, Medico International und Miserior appellierten deshalb an den Gastgeber Deutschland, das Thema auf die Tagesordnung des Treffens zu setzen. Auch Barbara Unmüßig, Direktorin der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung, die weltweit über 30 Auslandsbüros unterhält, hat sich dem Appell angeschlossen.
Die G20 selber sind alles andere als eine Versammlung demokratischer Regierungen. Denken Sie nur an China, Russland, Saudi-Arabien, die Türkei. Wir haben aber auch eine Reihe sogenannter illiberaler Demokratien, Fassadendemokratien, die so tun, als gäbe es demokratische Rechte und Prinzipien. Die Handlungsfreiheit der Zivilgesellschaften wird aber massiv eingeschränkt.
Im Appell der Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen zum G20-Treffen hieß es:
Alle G20-Länder haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschrieben. Wir und die deutsche Präsidentschaft sollten die Regierungschefs der G20 daran erinnern und einfordern, dass die G20-Regierungen sich damit verpflichtet haben, die Menschenrechte zu garantieren und zu schützen.
Wir hatten leider null Erfolg. Bundeskanzlerin Merkel hat es in Gesprächen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen öfter bestätigt, dass sie das gerne tun möchte. Es findet sich aber 0,0 in den Kommuniqués und in den verschiedenen Verlautbarungen der G20, also Fehlanzeige. Wir sind mit unserem Wunsch, unserem dringenden Appell, Menschenrechte zu schützen, Zivilgesellschaft zu schützen, überhaupt nicht durchgedrungen.
Parallel zum schrumpfenden Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft erfährt in vielen Ländern eine nationalistische Politik einen dramatischen Aufschwung. Was durchaus in einem Zusammenhang steht, wie Michael Krennerich, Politologe und Privatdozent am Lehrstuhl für Menschenrechte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hervorhebt.
Vielerorts haben zudem Regierungen und regierungsnahe Gruppen geradezu einen nationalistischen Gegendiskurs entwickelt, der die Legitimität der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern in Frage stellt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im eigenen Land in Frage stellt. Und gegenüber dem Ausland auf die Nicht-Einmischung, in Anführungszeichen, in ihre innere Angelegenheiten pocht.
Einschlägige Gesetze gehören dabei mit zum Instrumentarium, sagt Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung. In mehr als 60 Ländern der Welt seien in letzter Zeit neue sogenannte NGO-Gesetze erlassen worden.
Und diese Gesetze zielen vor allem darauf ab, den Geldfluss von externen Geberinnen und Gebern zu einheimischen Aktivistinnen und NGOs zu kontrollieren, zu regulieren und zu unterbinden. Bei diesen über 60 Gesetzen, die es weltweit gibt, sind eben nicht die üblichen Verdächtigen wie China oder Russland dabei, sondern auch Länder, die sich demokratisch nennen, nämlich Indien, Israel, aber auch lateinamerikanische Länder wie Bolivien. Und das ist natürlich besonders beunruhigend. In Indien zum Beispiel haben Auflagen der indischen Regierung unter dem schon existierenden Gesetz, es ist kein neues, sondern ein existierendes Gesetz, die Konten geschlossen von Greenpeace. Und wenn man dann guckt, warum macht die indische Regierung das, dann sind wir wieder bei dem Thema, um welche Interessen es geht. Und Indien hat eben viele, viele Proteste im Land, ne, gegen vor allem auch Bergbau, gegen Minen, gegen Projekte großer Agrarinvestoren oder gegen auch Multis wie Coca-Cola, die in Indien Grundwasser entnehmen. Ne. Und da geht es einfach darum, dass sich hier eben Regierungen auch zum Handlanger ökonomischer Interessen machen.
Ein Waschraum, eine Toilette und zwei Räume mit mehr als einem Dutzend Schreibtischen, an denen Anti-AKW-Aktivisten, Menschenrechtler, Gentechnikkritiker und Gegner von industriellen Großprojekten und Sonderwirtschaftszonen arbeiten. Das ist das Büro des Indian Social Action Forum, kurz INSAF, in Neu-Delhi. Wilfred de Costa ist der internationale Sprecher des Netzwerkes.
Das Akronym INSAF also means justice. In Hindi and Urdu.
Diese Abkürzung, INSAF, bedeutet Gerechtigkeit in Hindi und Urdu. Unser Büro ist nicht ohne Grund hier in Delhi. Wenn zum Beispiel eine Bauernbewegung aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh für ihre Rechte streiten will und die entsprechende Entscheidungsgewalt nicht bei der Regierung des Bundesstaates, sondern der Zentralregierung liegt, dann müssen sie nach Delhi kommen, um dort zu demonstrieren, das Parlament zu besuchen oder Minister zu treffen. Wir organisieren dann ihren Aufenthalt und ihre Aktionen hier in Delhi. Oder nehmen wir die über die Grenzen Indiens hinaus bekannte Anti-AKW-Bewegung im Bundesstaat Tamil Nadu, die schon seit vielen Jahren Widerstand leistet gegen den Reaktor in Kundankulam. Wir organisieren ihre Pressekonferenzen, ihre Demonstrationen, Treffen und Proteste gegen die zuständigen Minister der Zentralregierung.
Mehr als 700 verschiedene Organisationen und Bewegungen haben sich unter dem Dach von INSAF zusammengeschlossen. INSAF wird unter anderem mit deutscher Unterstützung finanziert. Insgesamt 43.000 NGOs in Indien erhalten Gelder aus dem Ausland. Dafür müssen sie alle 5 Jahre eine Lizenz beim Innenministerium beantragen. Wenn die Lizenz nicht erteilt wird, kann das Konto gesperrt werden. Deshalb kam auch INSAF einige Zeit nicht an Gelder heran.
2010 hat die Regierung das Gesetz zur Registrierung ausländischer Geldmittel geändert und als Grundlage für eine Kontosperrung auch politische Aktivitäten aufgenommen. Und als politische Aktivitäten werten sie jetzt sogar einfache Demonstrationen und Initiativen von Bauern und Ureinwohnern. Sie versuchen, den demokratischen Spielraum der Zivilgesellschaft zu begrenzen und einzuschränken. Aber wir sagen, dass politische Aktivität ein Grundrecht eines jeden indischen Bürgers ist, so wie es in unserer Verfassung steht.
Das indische Innenministerium ließ als Begründung für die Kontosperrung von INSAF in einer wortkargen offiziellen Erklärung lediglich wissen, dass die Aktivitäten der Organisation
sich nachteilig auf das öffentliche Interesse auswirken.
Öffentliches Interesse steht in Indien seit dem Vormarsch des Marktliberalismus in den 1990er Jahren als Synonym für Wirtschaftswachstum. Proteste, die die Umsetzung wirtschaftlicher Großprojekte behindern, interpretiert die Regierung als staatsfeindlichen Akt. Bereits 2012 kritisierte der damals amtierende indische Premierminister Manmohan Singh in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift Science Atomkraftgegner und Gentechnikkritiker.
Es gibt NGOs, oft finanziert aus den Vereinigten Staaten und Skandinavien, die kein Verständnis für die Entwicklungsherausforderungen unseres Landes aufbringen.
Kurze Zeit nach Singhs Interview entzog das Innenministerium mehr als 4000 Nichtregierungsorganisationen die Kontolizenz. Darunter waren Organisationen, die nicht mehr aktiv waren, aber auch viele der Regierung unbequeme Organisationen. INSAF klagte als eine der wenigen NGOs gegen den Lizenzentzug vor dem obersten Gerichtshof. Mit Erfolg. Und so flossen nach mehreren Monaten die Zuschüsse wieder. Aber seit Mai 2014 ist die Regierung des Hindu-Nationalisten Narendra Modi im Amt. Sie geht noch härter vor und hat mittlerweile mehr als 10.000 NGOs die Lizenz entzogen oder nicht verlängert. Auch das Konto von INSAF ist seit Anfang 2017 erneut gesperrt.
It means that we have absolutely no money.
Das bedeutet, dass wir kein Geld mehr für unsere Aufgaben haben. Niemand kann mehr für seine Arbeit in unserem Hauptsitz bezahlt werden. Wir haben hier keine Räume mehr für unsere Mitstreiter aus anderen Teilen Indiens, die wir sonst in unserem Gästehaus untergebracht haben. Was uns bleibt, ist eine kleine Unterstützung von unseren indischen Freunden und Mitgliedern, sodass wir wenigstens die Büromiete zahlen können.
Auf den fristgerecht gestellten Antrag zur Verlängerung der Lizenz für das Jahr 2017 habe das Innenministerium ein Jahr lang überhaupt nicht reagiert, sagt INSAF-Sprecher De Costa. Erst nach einer erneuten Anfrage des obersten Gerichtshofs in Neu-Delhi erfuhr INSAF Ende Oktober 2016, dass gegen ihre Organisation, Zitat, geheimdienstliche Informationen vorlegen. Tatsächlich nimmt INSAF einen prominenten Platz ein in einem als geheim klassifizierten Bericht des indischen Inlandsgeheimdienstes, der über unbekannte Kanäle an die Öffentlichkeit gelangte. Darin heißt es unter anderem:
Eine erhebliche Anzahl von indischen NGOs, finanziert von Geldgebern aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Niederlanden, sind dadurch aufgefallen, dass sie ein Umfeld und eine Atmosphäre schaffen, die auf die Verhinderung von Entwicklungsprojekten abzielen. Das umfasst die Agitation gegen Atomkraftwerke, Uranminen, Kohlekraftwerke, genetisch modifizierte Organismen, industrielle Großprojekte, Staudämme und weitere Rohstoffindustrien. Die negative Auswirkung auf das Wachstum des Bruttosozialprodukts wird auf 2-3% jährlich geschätzt.
Neben INSAF und zahlreichen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Einzelpersonen aus Indien sind im Geheimdienstbericht auch internationale Organisationen wie Greenpeace und Amnesty International genannt. Auch einige Geldgeber sind aufgeführt, unter anderem aus Deutschland, Brot für die Welt, der Evangelische Entwicklungsdienst und Miserior. Zitat:
Die identifizierten Geldgeber verschleiern ihre Zuwendungen clever als Schutzmaßnahmen für Menschenrechte, für vertriebene Personen, für indigene Bevölkerungsgruppen, Religionsfreiheit und so weiter. Diese ausländischen Geldgeber halten NGOs dazu an, Berichte anzufertigen, die sie gegen Indien verwenden.
Trotz solcher Vorwürfe halten sich Hilfswerke aus Deutschland mit direkter Kritik an der indischen Regierung weitgehend zurück. Aus Sorge um ihre Projektpartner. Mehrere NGOs, die sich gegen Gentechnik, Kohleabbau und Atomkraftwerke positioniert hatten, zügeln jetzt ihre Kritik. Oder finden kaum noch Mitglieder für ihre Gremienarbeit, weil viele befürchten, auch persönlich ins Fadenkreuz der Regierung zu geraten. Wilfried De Costa und INSAF gehören zu denjenigen, die sich nicht einschüchtern lassen.
Ladies and gentlemen, on debate number one on the amnesty controversy tonight, I want to
Im Herbst 2016 hatte INSAF zu einer nationalen Konferenz in Bangalore eingeladen. Thema der Veranstaltung: schrumpfende demokratische Räume und die aufstrebende Konzernhegemonie. Gekommen waren neben zahlreichen indischen Wissenschaftlern und Journalisten auch Sprecher von Greenpeace und Amnesty International. Der Ort der Konferenz war mit Bedacht gewählt. Zwei Monate zuvor hatte Amnesty in Bangalore eine Veranstaltung organisiert zu den Menschenrechtsverletzungen der indischen Armee in den zwischen Indien und Pakistan umstrittenen Gebieten Jammu und Kaschmir, mit Berichten zahlreicher Augenzeugen. Die Teilnehmer der Amnesty-Veranstaltung hatten außerdem die indischen Sondergesetze kritisiert, die Soldaten Straffreiheit garantieren für Vergehen wie Folter, Vergewaltigung und Mord an der Zivilbevölkerung. Gegen Ende der Veranstaltung war es zu Azadi-Rufen gekommen.
Azadi, Azadi, Azadi.
Azadi heißt übersetzt Freiheit und steht synonym für die Forderung nach Unabhängigkeit für die besetzten Regionen Jammus und Kaschmirs.
Azadi from cauliflowers. Azadi from India.
Amnesty International brachte das nicht nur eine Anzeige wegen Landfriedensbruchs ein, sondern außerdem eine hasserfüllte Medienkampagne, an der sich auch der populärste englischsprachige TV-Sender Times India Now beteiligte, der vor allem die Anliegen der kleinen, aber einflussreichen englischsprachigen Minderheit in Indien bedient. Arnab Goswami, der Chefredakteur des Senders, moderierte etwa eine Talkshow mit 11 Teilnehmern. Alle, die sich dabei zugunsten von Amnesty International aussprachen oder schlicht das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigten, beschimpfte Goswami als Heuchler und verurteilte sie als Verräter und antinationale Elemente. Die Vertreter der Regierungspartei und der ihr nahestehenden Organisationen fasste er dagegen mit Samthandschuhen an. Sie mussten sich in der mehr als einstündigen Sendung keiner einzigen kritischen Frage stellen.
Amnesty International organizes an event.
Solche Diskriminierungen von Menschenrechtsorganisationen und NGOs sind ein wichtiges Merkmal der Shrinking Spaces, der schrumpfenden Handlungsräume, erklärt Jean-Pierre Frély vom Büro für Menschenrechte der OSZE.
In diesem Zusammenhang können wir weiter nennen eine grundsätzliche Tendenz zur Stigmatisierung von Menschenrechtsverteidigern jeglicher Art, sei es durch nichtstaatliche Akteure, sei es durch staatliche Akteure, sei es durch insbesondere auch staatliche Medien. Und hier findet eine Isolierung von Menschenrechtsverteidigern in der öffentlichen Debatte statt, in der sie wahlweise stigmatisiert werden als politische Opposition, als Terroristen oder als ausländische Agenten.
Ein Video im Internet. Es zeigt eine Szene von einem Supermarkt in Israel. Drei junge Israelis in westlicher Kleidung gehen, vollbepackt mit Einkaufstüten, zu ihren Autos. Dann erscheint im Vordergrund plötzlich ein bärtiger, arabisch gekleideter Mann, der ein Messer zieht. Jetzt wendet sich eine Sprecherstimme an die Zuschauer.
Bevor der Terrorist auf sie einsticht, weiß er bereits, dass Yishai Menuhin, ein eingeschleuster Agent aus Holland, sicherstellen wird, dass er nicht vom Geheimdienst Shin Bet verhört werden wird. Er weiß auch, dass Avner Gvaryahu von Breaking the Silence, ein eingeschleuster Agent aus Deutschland, den Soldaten, der die Tat zu verhindern sucht, einen Kriegsverbrecher nennen wird. Yishai und Avner sind Israelis. Sie leben hier. Während wir gegen Terror kämpfen, bekämpfen sie uns. Das neue Gesetz kann diese Leute ächten. Unterzeichnen Sie es.
Ein Ausschnitt aus einem Propagandavideo der radikal-zionistischen Organisation Im Tirzu vom Dezember 2015. Es ist nur eine von vielen Veröffentlichungen, die Menschenrechtsorganisationen in Israel an den Pranger stellen und dazu auffordern, ihre Aktivitäten gesetzlich einzuschränken. Der im Video genannte Yishai Menuhin gehört zum Antifolterkomitee in Israel. Der ebenfalls erwähnte Avner Gvaryahu gehört zu Breaking the Silence, auf Deutsch das Schweigen brechen. Die Organisation sammelt Augenzeugenberichte israelischer Soldaten aus den besetzten Gebieten und will damit eine Debatte über die Besatzung anregen. Eine Arbeit, mit der sich Breaking the Silence nicht nur Freunde macht.
Es gibt mehrere Organisationen wie im Tirzu, deren Arbeit darauf abzielt, Menschenrechtsorganisationen und andere politische Gruppen, die sich mit der Besetzung der palästinensischen Gebiete beschäftigen, zu delegitimieren. Ihr Hauptansatzpunkt ist die Finanzierung.
Dana Golan ist seit 9 Jahren Mitarbeiterin von Breaking the Silence. Eine Zeit lang war sie auch Direktorin der Organisation. Davor absolvierte sie ihren Militärdienst in Hebron, einer Stadt im besetzten Westjordanland, hat also eigene Erfahrungen mit dem Einsatz in besetzten Gebieten. Der vorläufige Höhepunkt der Kampagne gegen Breaking the Silence war im März 2016 eine Kabinettsrede von Premierminister Benjamin Netanyahu, in der er behauptete, die Organisation würde militärische Geheimnisse in Erfahrung bringen und weitergeben und damit die Sicherheit der israelischen Armeeangehörigen gefährden. Der Verteidigungsminister beschimpfte Breaking the Silence als Nestbeschmutzer und Landesverräter. Die stellvertretende Außenministerin setzte die NGO im Frühjahr 2017 sogar mit der Hamas gleich. Geheimdienstmitarbeiter wurden in die Organisation eingeschleust. Aber die Vorwürfe waren haltlos.
Alles, was Breaking the Silence veröffentlicht hat, wurde zuvor dem militärischen Zensor vorgelegt und von ihm zur Veröffentlichung freigegeben, weil es keine substanzielle Gefährdung der Staatssicherheit darstellte,
erklärte Oberst Ariella Ben Avraham von der israelischen Militärzensur wenige Tage nach der Brandrede Netanjahus. Und mehrere Abgeordnete der Knesset, hohe Militärs und sogar ein ehemaliger Chef des Geheimdienstes sprachen sich für das Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Breaking the Silence auf freie Meinungsäußerung aus. Die Hetzkampagnen gehen weiter, berichtet Dana Golan.
Jeder, der sich mit Palästinensern beschäftigt, jeder, der liberale Meinungen vertritt, gilt als schlecht. Wir sind die inneren Feinde. Wir werden des Verrats beschuldigt, weil wir angeblich den Ruf Israels in der Welt schädigen und die Sicherheit Israels gefährden. Inzwischen werden Aktivisten von Breaking the Silence auch Opfer physischer Angriffe. Man versuchte, in unser Büro einzubrechen, und wir müssen uns jetzt von Bodyguards begleiten lassen.
Das neue NGO-Gesetz, verabschiedet im Juli 2016, hat diese Stimmung in Israel weiter angeheizt. Alle Nichtregierungsorganisationen, die mehr als die Hälfte ihrer Budgets aus dem Ausland beziehen, müssen das in ihren Publikationen und bei öffentlichen Auftritten, zum Beispiel im Parlament, kundtun. Sinn dieses Gesetzes, so heißt es in der Präambel, sei es,
sich mit dem Phänomen der NGOs mit Sitz in Israel zu befassen, die in einer nicht transparenten Art und Weise Interessen ausländischer Staaten vertreten, während sie vorgeben, eine heimische Organisation zu sein, die sich um die Interessen der israelischen Öffentlichkeit kümmert.
Auf der Liste des israelischen Justizministeriums stehen etwas mehr als ein Dutzend NGOs, darunter auch Breaking the Silence. Sie erhält unter anderem Gelder von der Europäischen Union. Es sind fast ausschließlich Nichtregierungsorganisationen, die sich kritisch mit der Besatzung der palästinensischen Gebiete beschäftigen und sich für das friedliche Zusammenleben von Juden und Arabern einsetzen. Keine einzige nationalistische Organisation steht auf der Liste. Mit Demokratie und Transparenz habe das nichts zu tun, meint Dana Golan.
Wenn ich anderen das NGO-Gesetz erkläre, also dass ich mich jedes Mal, wenn ich auftrete und rede, eigentlich erst einmal als ausländischer Agent dieses oder jenes Landes bezeichnen muss, dann bekomme ich zu hören, das klingt ja wie in Russland oder Jemen oder in der Türkei.
Wer meint, westeuropäische Staaten seien vor solchen Entwicklungen gefeit, der liegt falsch. Das zeigt der Fall um Steuerbegünstigungen für das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC. In Deutschland finanzieren sich viele zivilgesellschaftliche Organisationen über Spenden. Spenden an gemeinnützige Vereine sind dabei steuerabzugsfähig. Solche gemeinnützigen Vereine erhalten deshalb erfahrungsgemäß auch mehr Spenden. Der Ermessensspielraum der Finanzämter, wer als gemeinnützig gilt, ist aber ziemlich groß. Das musste auch Attac erfahren, als ihm das Frankfurter Finanzamt 2014 die Gemeinnützigkeit aberkannte. Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, erstmal finde ich es ungeheuerlich, dass ein Finanzamt Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt hat, und zwar mit der Begründung, Attac würde sich vor allem allgemeinen politischen Zielen widmen und die seien nicht gemeinnützig. Das finde ich schon mal eine ungeheuerliche Interpretation dessen, was eigentlich Gemeinnützigkeit in unserem Land bedeutet.
Attac wollte die Entscheidung des Frankfurter Finanzamtes nicht hinnehmen und hat dagegen geklagt. Das hessische Finanzgericht in Kassel sprach dem globalisierungskritischen Netzwerk Ende 2016 wieder die Gemeinnützigkeit zu und erlaubte keine Revision. Aber offensichtlich geht es um einen Präzedenzfall mit bundespolitischer Bedeutung. Im Mai 2017 wurde bekannt, dass das Bundesfinanzministerium dem Frankfurter Finanzamt Weisung erteilt hat, den Streit um den steuerlichen Status von Attac weiterzuführen.
Ich finde, das ist eine ungeheuerliche, letztlich doch auch für mich politisch motivierte Einmischung eines Finanzministeriums, nachdem ein Gericht auch gesagt hat, es gibt keine Revision.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Argumentation des Frankfurter Finanzamtes in seinem Antrag auf Zulassung einer Revision, verfasst im Juli 2017, also nach der Weisung des Bundesfinanzministeriums. Das Finanzamt begründet den Antrag darin unter anderem folgendermaßen:
Die Darstellung von alternativen Lösungsansätzen für gesellschaftspolitische Themen ist klassische Aufgabe politischer Parteien. Fraglich ist, ob die Körperschaft noch die Bildung fördert, wenn sie sich an einem gesellschaftspolitischen Diskurs beteiligt, indem sie zum Beispiel nicht nur die Vor- und Nachteile einer Arbeitszeitverkürzung objektiv darlegt und diskutiert, sondern sich, wie der Kläger, öffentlich für eine 30-Stunden-Woche einsetzt.
Folgt man den Argumenten des Finanzamts, dann könnte das Recht gemeinnütziger, also steuerlich begünstigter Vereine zur politischen Positionsbildung stark eingeschränkt werden. Vereine wie Attac dürften dann nur noch den politischen Status quo beschreiben, nicht aber Alternativen dazu skizzieren. Andernfalls würden sie ihre Steuerprivilegien verlieren und ihre Finanzierung gefährden. Dass mit solchen Vorgängen vor allem der Spielraum kritischer zivilgesellschaftlicher Organisationen eingeschränkt werden soll, das belegen weitere Beispiele aus den Demokratien Westeuropas.
Im Rahmen der Notstandsverordnungen verbot die französische Regierung im Dezember 2015 Protestaktionen anlässlich des Weltklimagipfels in Paris und stellte mehr als ein Dutzend Aktivisten unter Hausarrest.
In Großbritannien müssen Wohlfahrtsorganisationen seit Anfang 2016 nachweisen, dass sie staatliche Gelder nicht für politische Kampagnen verwenden. Zum Beispiel gegen Kürzungen von Sozialleistungen.
Fazit: Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich der Verteidigung sozialer und politischer Menschenrechte sowie Umweltrechten verschrieben haben und deswegen staatliches Handeln und Konzerne kritisieren, stehen heute zunehmend unter Druck. Überall in der Welt. Auch in demokratischen Staaten.